Wenn man eine Liebe an die Wand fährt, findet man hoffentlich eine neue. So ähnlich sollte man beim Verlust der Heimat handeln. So schreibt Andreas Altmann in seinem neuen Buch über seine ursprüngliche Heimat, die er schon bald durch viele neue ersetzt hat. Als reiselustige Abenteurer schauen wir meistens eher in die Ferne, immer auf der Suche nach dem Fremden. Genauso wichtig ist es aber für uns, vertraute Orte zu haben, an denen wir zurückkehren können und an denen wir uns rundum wohlfühlen. Für alle die, die diesen Podcast schon länger folgen, wissen, wie das bei mir ist und war, als auf Mallorca geborener Mallorquiner, der mit 14 dann nach Deutschland gekommen ist. Ich war immer heimatlos. Deswegen hat mich das sehr gefreut, über dieses Thema mit Andreas zu sprechen. Es ist ein bisschen ein anderer Podcast diesmal geworden. Keine krassen Abenteuer, keine tollen Erlebnisse, sondern wirklich, wir reden lange über dieses Thema Heimat und was es für Andreas bedeutet. Und vielleicht kann der ein oder andere da auch ein bisschen was mitnehmen. Ein sehr offenes Gespräch in dieser Folge. Es ist heute die 165. Off the Path Podcast Folge. Und das bedeutet, dass ihr alle Infos und die Shownotes unter www.offthepath.com/Folge165 findet. Und da habe ich natürlich auch das neue Buch von Andreas verlinkt. Gebrauchsanweisung für Heimat. Da findet ihr den Link zu Amazon, aber halt auch zum Verlag. Und dann könnt ihr es dort kaufen und lesen. Es ist sehr spannend. Ich hoffe, diese Folge, wie gesagt, gefällt euch. Sollte das der Fall sein, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar, da wo es möglich ist, oder eine direkte Nachricht über Instagram. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit Andreas. Andreas, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast.
Danke, Sebastian, für die Einladung zum Gespräch.
Ich bin heute sehr, sehr gespannt. Das ist ein Thema. Wir sprechen heute über Heimat und was Heimat für dich bedeutet, aber halt auch, du hast ein Buch darüber geschrieben, Gebrauchsanweisung für Heimat. Und für mich ist das Thema immer präsent gewesen, seitdem ich ungefähr so 10 bin. Was ist Heimat? Weil ich habe mich nie so richtig irgendwo wohlgefühlt. Ich war immer heimatlos und deswegen ist das heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? War das bei dir auch so, dass du kommst ja aus Altötting? Für alle, die das nicht kennen, liegt in Oberbayern. Und würdest du sagen, es ist ein verschlafener Ort, Wallfahrtsort?
Also ich habe eigentlich, meine Freunde dürfen in meiner Gegenwart das Wort nicht laut aussprechen. Gell? Man sagt dann AÖ, das ist das Kennzeichen für.
Ja.
Also ich habe vor 10 Jahren, mein Verlag ist so freundlich, er nennt es nur noch das Scheißbuch, also das Buch, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend, wo ich ja über diesen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, schreibe. Und es ist der Inbegriff für mich von Bigotrie, von Heuchelei, es gab ja unzählige Übergriffe von Pfarrern an Kindern und so weiter, an Prügeln. Ich bin ja eine Nachkriegsgeneration. Ihr jungen Menschen habt ja keine Ahnung, was damals Kinder geprügelt wurden. Ja, das war ja auch nicht verboten. Heute ist das ja in der Schule auch verboten. Es ist in den Eltern verboten. Dort wurde gesetzesfrei geprügelt, wenn nicht misshandelt, wenn nicht missbraucht, wohlgemerkt.
Also sag das nicht, also das heißt, wir das nicht kennen. Also ich meine, ich glaube, dass Leute in meinem Alter in Deutschland das eventuell nicht mehr kennen, wobei ich da nicht die Hand für ins Feuer legen würde. Ich bin auf Mallorca aufgewachsen, ich kenne das sehr gut. Ich bin in einer sehr, sehr katholischen Schule aufgewachsen. Mich haben die Nonnen verprügelt und uns haben die Nonnen in eine Dunkelkammer gepackt, wenn wir nicht pariert haben. Also war bestimmt nicht so schlimm, wie es bei euch war, aber lineal auf die Hand und auf dem Hintern und auf dem Kopf und sonst was, das haben wir auch noch alles erlebt.
Ja, das war die Nach-Franco-Zeit, also sehr katholisch, natürlich. Das glaube ich dir sofort. Spanien ist bei Gott kein gutes Beispiel für Aufklärung damals.
Ja, also ich glaube, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, für Deutschland gilt das, glaube ich, schon. Aber für mein Aufwachsen in dem speziellen Fall jetzt nicht.
Okay, gut.
Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Aber
Altötting oder AÖ, Entschuldigung, nicht so dolle, höre ich raus.
Na gut, ich erinnere mich, ich habe mal einen über den kubanischen Schriftsteller Arenas einen Film gesehen und er wurde gefragt, warum er schreibt und er sagte unter anderem, um Rache zu nehmen. Ja? Und ich habe mich jahrelang gewartet, bis ich Rache nehmen kann an diesem Ort, was er mir angetan hat. Aber ich habe lange gewartet, weil ich ja kein Opfer sein will. Ich finde das furchtbar, wenn man da mit dieser, wenn man so als ambulanter Tränensack durch die Welt geht. Mir hat es so schlecht und so. Gar nicht. Ich habe das überstanden. Ich war resilient. Ich hatte irgendwelche Gene, die mir geholfen haben und so. Aber ich wollte das klarstellen. Und deshalb bin ich ja auch, und ich springe jetzt mal voraus, dann über viele Umwege nach Paris geflüchtet, als der Inbegriff des Gegenteils von dem, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Also das ist dann, wenn du so möchtest, meine physische Heimat, Paris. Ja,
gut, das nochmal. Total. Ich meine, das ist ja wirklich ein ganz großer Gegenteil zu diesem kleinen Ort mitten in der bayerischen Idylle. Paris ist riesengroße, kosmopolitische Stadt mit allem drum und dran.
Ja, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist irre. Das ist ein Weltwunder. Allein deshalb, selbst wenn uns die Franzosen immer wieder aufnerven, aber allein dafür muss man sie schon anbeten, dass sie der Welt Paris geschenkt haben.
Ja, ja, ich war auch schon ein paar Mal da. Ist wirklich eine grandiose Stadt, auch wenn sie für mich ein bisschen zu groß ist. Aber ich kann mir vorstellen, wie gut es sich dort leben lässt. Aber du bist in die Welt geflüchtet. Das haben wir beide so ein bisschen gemeinsam. Ich komme aus einem kleinen Kaff auf Mallorca. Also nicht nur, dass das der Ort ein Kaff war, sondern Mallorca ist ja an sich eigentlich auch ein Kaff früher gewesen. Eine kleine Insel mitten im Nirgendwo. Da konntest du nicht großartig flüchten. Und ich bin dann irgendwann in die große, weite Welt gegangen. Und du hast das auch gemacht.
Ja, immerhin hast du Spanisch gelernt und ich das grässliche Bayerisch, verstehst du? Also, das ist schon mal ein großer Pluspunkt, ja? Ich bitte dich, ja? Gut.
Ja. Sehr gut.
Ja, gut. Ja, warum, was hast du verloren auf Mallorca? Ist dein Vater Spanier oder deine Mutter oder was?
Mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist als junge Frau, wie viele deutsche Mädels, ja, nach Mallorca gegangen und dann dort geblieben. Ich durfte dann 14 Jahre dort leben und bin dann, sind wir über Umwege weggezogen. Mhm. Aber die meiste Zeit bin ich dort aufgewachsen. Und es ist ein toller Ort zum Aufwachsen. Die Jugend dort ist allerdings nicht ganz so geil. Und wie du halt auch gesagt hast, und das ist halt auch etwas, was ich mit mir rumtrage, ist halt eben, ja, die Erziehung ist halt auch nicht so ganz dolle.
Aber Sebastian, jeder Mensch, du und ich und alle, die offen sind, die erfahren wollen, die gut oben im Hirn durchlüftet sind, die wollen in die Welt. Das ist ganz normal, ist ja ganz egal, wo du aufwächst. Wenn du irgendwelche Schriftstellerbiografien nimmst in kleinen Städten, die vielleicht gar nicht bösartig waren, die wollen hinaus, die wollen natürlich was anderes erleben, weil das, wo sie sind, ihnen einfach geistig nicht genügt. Sie brauchen einfach mehr Input. So einfach ist das.
Wie ist das denn bei dir gekommen? Also ich würde jetzt mal vorwegnehmen, dass es dir nicht vorgelebt worden ist, das Reisen und das Entdecken. Wie bist du in die Welt gekommen?
Also ein bisschen schon, weil ich ja durch diesen, mein Vater war zuerst SA, dann war er bei der SS, also die besten Adressen, die man haben kann in seinem Curriculum Vitae. Ich bin ja dann auch zu den Pfadfindern gegangen, als junger Kerl, 13, 14 Jahre, nur um immer weg mit dem Rad zu fahren, zum Zelten, um nicht zu Hause zu sein, ja. Und da habe ich schon, ich vermute so ein bisschen, ich bin übrigens ein ganz langsamer Typ, das heißt, ich brauche unheimlich lang, bis ich was verstehe. In dem Sinne, die Dinge sich verschieben in mir und da habe ich schon gemerkt, das ist schön, das ist romantisch, das ist mit der Klampfe in dem Wald herumrennen, Seilknoten üben, Messerspicken üben und so weiter. Also da, glaube ich, fing es an und ich bin ja dann noch als Minderjährig nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit meinem Vater einfach davongelaufen, weil ich es einfach psychisch nicht mehr ausgehalten habe, habe dann über Umwege übers Internat, weil ich gesagt habe, ich komme nicht mehr nach Hause, ich bin nie wieder nach Hause gekommen, mein Abitur noch gemacht mit Ach und Krach und war dann mal kaputt, sagen wir mal so, psychosomatisch. Ich hatte sehr viele physische Schäden von dem, was ich erlebt habe, hatte aber das Glück in der Therapie und so weiter. Und dann, wie ich einigermaßen überhaupt funktionierte, das heißt, ich überhaupt nebenbei noch was anderes tun konnte, als mich von diesen von diesem Terror zu erholen, dann fing ich an. Und dann habe ich so, ja, da war ich ja Schauspieler, leider auch kein gutes Schauspieler, war zwar ein Schauspiel Nationaltheater in München, aber das war eher Beziehungen, dass ich dort ankam. Das hat mich nicht erfüllt. Aber in der Zeit, wo ich frei hatte, ich bin nebenbei heimlich Taxi gefahren, so wenig habe ich verdient, Nacht, und habe dann so Städtetouren, bin dann so nach Budapest 3 Tage und so. Und dann habe ich nebenbei so gekritzelt, also Tagebuch geführt. Ne? Aber hatte mich nie getraut, dass ich mal Reporter werden will. Da war ich schon 35, das muss ich dir vorstellen. 35. Habe aufgehört als Schauspieler, weil ich nicht gut war. Und nicht als Schauspieler kann man nicht wie als Beamter, da kannst du mittelmäßig sein als Beamter, aber als Schauspieler musst du entweder gut sein oder gar nichts. Ja? Und dann war ich erinnere mich, per Anhalter durch Peru gefahren, wieder mit dem gesparten Geld. Ich habe ganz einfach gelebt, ganz einfach. Habe dann noch Arbeitslosenstütze bezogen und so weiter. Und da saß ich im Fond von einem freundlichen Ehepaar, das mich mitgenommen hat, eine Strecke von Lima oben nach rauf, nach Trujillo. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Kopf heimlich formuliert, dass das toll wäre, die Welt anzuschauen und darüber zu schreiben. Also, dass ich, also im Sinne von Schreiben, das kauft dann jemand und zahlt für meine Gedanken, was ich ja für einen größenwahnsinnigen Gedanken hielt, dass jemand das dafür, was ich denke und sehe, bezahlen würde. Und dann war ich 35 und dann hat es noch einmal, ich habe dann so nebenbei so Geschichten gemacht, Versicherungsbetrug mit der Polizei in Hongkong und solche Geschichten, und die habe ich aufgeschrieben. Und das weiß ich heute noch. Dann, und da war ich eine Reise, habe ich später nach China gemacht, so Eisenbahn fahren. Es war ja noch vor 30 Jahren, da war es wahnsinnig anstrengend. Du weißt, mit dem Zug rein bist, sind ja immer 1,3 Milliarden Menschen mit dir in den Zug eingestiegen. Und dann habe ich das damals, das war der Traum von jedem kommenden Reporter, oder Geo. Geo ist heute ganz anders als damals. Da waren 8 Hardcore-Reportagen drin, aus der ganzen Welt. Ja. Und dann habe ich diesen Text da, so ein paar Seiten, hingeschickt. Kein Buchstabe war von mir veröffentlicht, kein Schwein kannte mich. Und dann mit der Post, ich glaube, da gab es nicht mehr Fax, das war so Ende der 80er Jahre. Und dann rufen die mich an, 3 Tage später, ja, das ist gut, das machen wir. Und dann habe ich so Bildchen gemacht, ich habe so geknipst, ja, habe ich die auch noch geschickt. Weil die Fotos, also das, was ich fotografiert habe, war so gut. Die Qualität war schlecht, aber ich habe solche Szenen, wo die übereinander liegen, wo die oben im Gepäck herumturnen, weil sie keinen Platz mehr haben, wie sie durchs Fenster hineinsteigen und so. Und dann wurde es veröffentlicht. Und dann sage ich dir, von 0 auf 100 war ich Reporter. Ich war dann überall, wir haben das irgendwo gelesen, andere, da war ich, FAZ habe ich gemacht, für Playboy habe ich gemacht, für die Zeit habe ich gemacht, für Hustler, für Merian. Also es war dann, da war ich 38 Jahre, da gehen andere in die Frührente, da habe ich meinen Beruf gefunden. Also ein Late Bloomer, das heißt wie jemand, der spät blüht und so. Also es war ein irrsinniger Umweg, aber dann ging es von einem Schlag aufs anderen und ich war dann jahrelang nur noch unterwegs als Reporter für diese Magazine. Und dann eben, später war mir das dann nicht mehr, die bunten Heftchen, da gab es auch Streitereien, weil ich habe dann oft Meinungen gesagt, die Leuten nicht passten oder die dann Leser hätten vergraulen können. Und dann sollte immer wieder moderiert werden im Sinne von ein bisschen ruhiger und so weiter. Und das wollte ich dann nicht. Und dann wusste ich ja, Geo wird wegen mir nicht sich ändern. Ich muss mich ändern. Und dann fing ich an, in den Nullerjahren Bücher zu schreiben. Und das Buch ist ja für jeden Schreiber, weiß das, das letzte Refugium, wo du hoffentlich auf kluge und intelligente Weise deine Meinung sagst und sie begründest, ja. Aber nicht die Schere im Kopf hast. Nicht schon wieder denkst, ja, der könnte beleidigt sein. Und du weißt ja durch die sozialen Netze, heute ist ja jeder ununterbrochen beleidigt, ja. Und jeder rennt mit dem erregierten Zeigefinger durch die Welt und lauter Empörungsathleten haben wir. Und da kannst du noch sagen, hoffentlich, wie gesagt, auf intelligente Weise, was du für richtig empfindest. Und dann ab einer gewissen Zeit, ich musste ja mir erst einmal einen Namen machen und die Bücher verkaufen, dann habe ich ganz aufgehört, für Magazine zu schreiben.
Das hört sich total faszinierend an. Also ich meine, wir müssen ja jetzt gerade auch mal dazu sagen, wir sprechen jetzt von den 90er und den Anfang 2000ern. Ne? Das ist halt eine ganz andere Zeit. Und du hast gerade echt ein paar richtig tolle Sachen angesprochen, die ich gerne mal vielleicht so ein bisschen ausklamüsern wollte, weil das kann man sich heutzutage einfach nicht vorstellen. In einer globalisierten Welt, in der wir heute leben und wo halt Kinder irgendwie kein Monat alt sind und schon um die Welt jetten bei der Elternzeit und so weiter und so fort. Also das ist halt so normal heutzutage, das Verreisen, wobei jetzt durch Corona ein bisschen anders ist, aber früher kannte man Bilder, wie du sie gemacht hast und Geschichten, wie du sie geschrieben hast, die kannte man in Deutschland nicht. Man wusste nicht wirklich, was in China passiert. Und du hast es halt eben den Leuten nahegebracht. Heutzutage machen sie halt ihr Handy an, gehen auf Instagram und sehen halt, was auf der ganzen Welt los ist. Und das muss man sich halt mal vor Augen halten, wie besonders das war. Du hast eine Geschichte geschrieben. Ja?
Ja, mach weiter.
Ich will nur sagen, du hast eine Geschichte geschrieben und ja, wir haben eine kleine Verzögerung. Bitte erzähl du.
Ich möchte dazu sagen, diese Karriere, in Anführungszeichen, die würde ich heute nicht mehr machen. Ich war die letzte Generation, wo es noch kein am Anfang Internet gab. Das heißt, diese Interesse auch am Ausland, diese harten, das ist heute nicht mehr so. Weißt du, das ist, wie du auch sagst, es gibt das Bürgerfotograf, der ist irgendjemand in seinem Handy und verkauft es dann bei der Bildzeitung für 100 Euro sein Foto und so. Das könnte ich heute nicht mehr machen, weil es viel zu viel schneller ginge mit diesen Fotos von Leuten vor Ort sind und so weiter. Deshalb haben ja auch die Zeitschriften heute so wahnsinnige Schwierigkeiten, weil auch die ganze Werbung ja geht ja nicht, die ganze, aber groß geht ja ins Internet hinein. Also die Zeitschriften haben gar nicht mehr das große Geld, dir diese wahnsinnigen Reisen zu zahlen. Ich habe meine Geschichte über Geishas in Japan für Playboy geschrieben. Da hat allein, das musst du dir vor 30 Jahren, hatte ich 10.000 umgerechnet, also 20.000 Mark, 10.000 Euro, das sind heute, das wären 35.000 Euro nur die Spesen. Das ist völlig astronomisch, das gibt es heute nicht mehr. Die Gagen sind auch gesunken, die Honorare für die frei sind und so. Ich habe jetzt in der Le Monde einen Artikel wieder gelesen über Fotografen und so, die genau das, was du ja angesprochen hast, viel weniger Arbeit haben, weil schon Leute da waren, die zufällig da die Kamera hingehalten haben und so. Also, ich hatte Glück. Ich war der Letzte, der noch reingeschlupft ist in dieses Zeitfenster. Da ging es noch.
Ja. Ja, und ich kann mir richtig vorstellen, wie faszinierend das gewesen sein muss. Ich meine, das geht mir heutzutage mir auch noch so. Ich bin jetzt 33. Ich habe jetzt 10 Jahre diesen Reiseblog Off the Path. Und ich bin ja auch nur so reingerutscht, so wie du damals in diese Branche reingerutscht bist. Und auf einmal kommen Aufträge und du kannst reisen und es kommt ein Ding, entwickelt irgendwie das andere und du weißt gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht vor lauter Arbeit. Und es ist einfach so total faszinierend. Und ich gleichzeitig kann ich verstehen, dass du heute sagst, so, ey, ich würde das nicht mehr machen, weil es ist halt einfach so, dass heutzutage durch diese vernetzte Welt das Interesse an Dingen sehr kurz ist, also minutenlang.
Ja, ich würde auch keinen Job mehr bekommen. Also das ist ja auch vorbei. Die Geschichten müssen heute eher trocken geschrieben werden. Das heißt, man zieht sich aus irgendeiner Fotobank die Bilder raus und der Typ bastelt sich die Geschichte zusammen aus dem Internet. Ja, also ich würde auch gar kein, selbst wenn ich wollte, wäre es viel schwieriger heute.
Ja, das ist heutzutage wirklich sehr schwer, also auch für uns. Ich meine, wenn wir halt irgendwo unterwegs sind, dann recherchieren wir ja Wochen und Monate. Mhm. Und gleichzeitig gibt es halt eben auch Redakteure in diesen entsprechenden Redaktionen, die, wie du gerade sagst, die fragen uns oder andere an oder gehen halt eben auf eine Stock-Image-Datenbank und laden sich einfach nur die Bilder runter und dann ziehen sie sich aus verschiedenen Quellen irgendwelche Textpassagen und basteln das, ohne selbst da gewesen zu sein. Genau. Und das macht natürlich den Markt kaputt. Und ja, klar, für dich, du warst einer der letzten richtigen Reisereporter und heutzutage ist das schon deutlich schwerer und auch anstrengender. Ich kenne es nicht anders, weil ich halt eben da reingewachsen bin, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie spannend das war. Und vor allem, ich meine, klar, diese Gagen, die gibt es heute auch schon lange nicht mehr.
Ja, also ich habe Kollegen von mir, ich hatte Glück, dass ich dann als Buchautor, ich bin immer nur Reporter, ich bin kein Schriftsteller. Schriftsteller ist für mich jemand, der die Welt erfindet, der Geschichten erfindet, der Gott ist, wenn du so möchtest. Ich bin ein Reporter und das Reporter, ich sage das immer, weil es ein schönes lateinisches Wort ist und das heißt ja nichts anderes als Reportare, zurücktragen. Ich trage zurück das, was ich gesehen, gehört und gefühlt habe. Und das bin ich als Buchautor genauso. Ich reportiere, nur sind die Reportagen halt länger, wenn du so möchtest. Ja. Also daran hat sich nichts.
Wie war das? Also ich meine, du hast ja mit 38 deine erste Reisereportage dann veröffentlicht und halt auch so wahnsinnigen Erfolg gehabt. Wie ging das dann für dich weiter? Ich meine, du hast ja über 100 Länder auf dem Buckel, ich auch, das haben wir gemeinsam. Und wie verarbeitet man das selbst? So, wie verarbeitest du diese ganzen Erlebnisse für dich? Ist auch das Schreiben für dich eine Art, die Erlebnisse zu verarbeiten?
Naja, klar, das jeder Mensch. Wir wissen selbst, Leute, die nicht professionell schreiben, allein wenn jemand was Böses oder Verletzendes, wirklich Verletzendes erlebt hat, selbst wenn es nur in sein Tagebuch hineinschreibt, dann kommt dieser magische Vorgang, dass es ihm dann schon ein bisschen besser geht, obwohl sich überhaupt nichts geändert hat. Nur allein, dass man das aufgeschrieben hat, hilft schon ein bisschen. Wenn du das dann, also diese Reportagen, wie ich habe ja, was weiß ich, in Bangladesch Frauen, die von Männern mit Säure entstellt wurden, weil die Männer nicht von diesen Frauen erhört wurden. Und ich sah diese ex-bildschönen Frauen, die jetzt da mit Halloween-Fratzen leben müssen. Und du siehst diese Einsamkeit von diesen Menschen, die völlig schuldlos natürlich, nur weil sie gesagt haben, nein, ich möchte keine Beziehung zu dir haben. Das greift dich an, selbst wenn du ein zäher Hund bist und einiges gesehen hast und Bürgerkriege mitgelebt hast und Hungersnöte. Als Reporter dann, ich verarbeite es nicht. Es bleibt wie Sperrmüll in meinem Busen, sagten die Griechen, die Alten. Die Männer hatten auch Busen als Gefühlszentrum. Das bleibt in mir. Das kann ich nicht aufarbeiten. Du kannst solche Erlebnisse nur hinnehmen, darüber schreiben, Leute dazu ein bisschen beeinflussen, dass sie nicht so selbstgerecht und so satt und zufrieden sind, sondern vielleicht auch noch an andere Leute ab und zu denken. Aber aufarbeiten, ich nehme mal ein Extrembeispiel und ich möchte niemals das, was ich erlebt habe, weder persönlich als Kind noch später als Reporter mit Konzentrationslager verwechseln. Aber ich erinnere mich, wie in der Süddeutschen mal lese ich, wie Auschwitz aufarbeiten. Da dachte ich mir, das ist komisch, wie soll das gehen? Also das wäre das Überextrembeispiel. Und schon viel kleinere, kannst du nicht. Du musst damit leben. Und du musst auch wieder Menschen treffen, die anders sind, die nicht andere Menschen entstellen, die gut sind, die anderen helfen. Es gibt einen wunderbaren Satz, einer meiner Lieblingssätze, der ist von Marek Alter, einem französisch-israelischen jüdischen Schriftsteller, und der sagte die Definition von Gut und Böse, und das ist die beste, die bis ich gelesen habe. Er sagt, gut ist, was Menschen hilft zu leben, und böse ist, was sie daran hindert. Verstehst du? Und um das zu verarbeiten, ist es ja immer wieder gut, wenn du dann diese Frauen, die anderen Frauen, die diesen Frauen, diese entstellten Frauen geholfen haben mit einer unglaublichen Geduld und so weiter, dann lässt sich das nicht an der Menschheit verzweifeln. Das ist schon richtig. Auch dein Menschenbild, wenn du dann so 2, 3 Stories hintereinander machst, dann denkst du, die Menschheit besteht nur aus Abschaum, verstehst du? Und nur noch aus Dreck und Scheiße, ja? Und deshalb brauchst du diesen Gegenpol natürlich, was sie natürlich nicht tut, weil wir ja unendlich viele Frauen und Männer haben, die anderen beim Leben helfen, die sogar ihr halbes Leben riskieren. Ich habe ja ein Buch über Palästina geschrieben und ich habe Israelis, also Juden getroffen, die mit Leib und Seele diesen Palästinensern helfen, damit das aufhört, dass man ihnen ihr Land stiehlt und ihre Häuser und ihre Felder. Also Leben, sagte die Wahrheit, sagte Brecht, ist immer konkret. Du musst immer neu entscheiden. Aber aufarbeiten, um nochmal zurückzukommen, das geht nicht. Du musst lernen, wie jemand, der, wieder ein Extrembeispiel, wenn jemand behindert ist. Ich weiß nicht, ob du den Andreas Bröwe kennst. Ja, das ist mein Held. Andreas Bröwe ist querschnittgelähmt nach einem Motorradunfall und fing dann an, Schreiber zu werden und um die Welt zu reisen mit seinem Rollstuhl. Das heißt, der Fuß wird nie wieder lebendig, die beiden Füße. Aber er hat sich eine Prothese zugelegt. Die Prothese Neugier geht um die Welt. Irrsinnige Säle voll macht er mit seinen Vorträgen auch und so. Hat bei Malik mehrere Bücher veröffentlicht und gibt dadurch auch anderen Leuten Kraft. Also das heißt, du musst jetzt auf meinem Bezug und viel kleineres Beispiel, viel unwichtigeres Beispiel, du kannst es nicht verarbeiten, aber du kannst lernen, damit zu leben. Ohne zu verbittern. Das scheint mir ganz wichtig, dass du nicht verbitterst und ein grantiger alter Sack wirst und so, sondern trotzdem heiter bleibst und trotzdem dich freust am Leben und trotzdem Lebensfreude ausstrahlst, ja.
Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Man muss halt eben die Abwechslung da irgendwie versuchen reinzubringen. Und nicht immer nur das Negative erleben, sondern auch das Positive sich suchen, wenn man es auch nicht findet. Das Hauptthema heute ist ja auch so ein bisschen Thema Heimat, worüber du ja auch jetzt gerade ein Buch herausgebracht hast, Gebrauchsanweisung für Heimat. Das hatte ich ja schon mal angesprochen, ganz am Anfang. Inwieweit, ich meine, das hat man ja ganz klar rausgehört, für dich ist AÖ jetzt keine große Heimat, das ist deine Herkunft, da bist du geboren, aber das ist Paris Heimat geworden?
Also ich habe es ja schon in der Einleitung geschrieben. Jetzt ganz kurz zu deiner ersten Frage. Ja, also meine physische, die von Tag zu Tag Heimat. Ich habe dort meine Wohnung. Ich habe keine Schlösser in Bayern oder im Norden, sondern ich habe dort da ist meine Wohnung. Ja, das heißt, aber ich habe natürlich, und ich spreche jetzt wieder alle zu allen Leuten wie dir und allen, die neugierig sind. Natürlich habe ich in diesem Buch den Begriff Heimat schon erweitert. Also für mich ist ja auch, ich bin ja sprachverliebt. Für mich ist auch die deutsche Sprache, ich bin nun mal Deutscher, ohne mein Zutun. Also ist für mich die deutsche Sprache meine Heimat. Aber auch, und ich bin total unmusikalisch, ich bin musisch, aber total unmusikalisch. Musik ja auch. Es löst in mir starke, das sage ich ja lauter Banalitäten, in mir, wie bei jedem Menschen, natürlich verschiedene Musikstücke, lösen starke Gefühle in mir aus. Und das ist dann so, als würde ich dazugehören, als würde ich, das ist etwas, was meine Seele beruhigt, das mich oder im positiven Sinne aufregt, das mir eine ungeheure Leidenschaft vermittelt. Oder nehmen wir Tiere. Ich hatte mal eine Freundin, die hat mehr die Tiere geliebt als die Menschen. Das kann auch passieren und so. Tiere, Haustiere, ich sehe das ja in Paris, diese armen älteren Damen, wenn sie nachts mit ihrem Hündchen durch die Straßen geht, das ist ihnen noch geblieben, das Hündchen ist ihnen noch geblieben, oder die Männer mit ihrem Hund und so. Also ein Tier kann natürlich, so ein Haustier kann natürlich ungeheuer Heimat sein, der ja Wärme gibt, Liebe gibt, Verständnis, der da ist, der dich nicht kritisiert, der nicht an dir da und rummeckert, sondern der dich so nimmt, wie du bist. Dann habe ich natürlich die Welt, dann gehen wir, weil das ja, ich bin ja immer auch Reisender, natürlich verschiedene Orte, ich habe in verschiedenen Orten gelebt, dann ist zumindest für kurze Zeit wie New York, dann ist New York, ich möchte jetzt nicht mehr leben in New York, aber dann nehme ich das an, dann denke ich, weil ich da erstens wahnsinnig viel lernen kann, New York ist wahnsinnig aufregend, New York ist wahnsinnig anstrengend, wenn auch dann der Sommer dazukommt, diese feuchte Hitze und so. Und dann lerne ich Leute kennen. Ich war damals an der New York University und da schreibe ich über eine Frau, die unsere Lehrerin war, die uns Englisch, wir waren aus, glaube ich, 14 Ländern, kamen da zusammen und dann ist diese Frau, völlig, überhaupt keine sexuelle Anspielung, überhaupt nicht, sondern diese Frau, die eher kräftig war, und, aber die hatte eine solche Aura, eine solche Ausstrahlung, eine solche Leidenschaft, uns unbegabten Knöpfen, das Englisch beizubringen und so. Und dann ist das für mich, ich liebe auch Englisch. Englisch ist eine wunderschöne Sprache. Ja? Also dann, ich tue das einfach in dem Buch versuchen jetzt nicht, ich bin nicht der Heimatdimpfel, der ist da geboren, ist jetzt ganz egal wo und dann heirate ich, habe 15 Kinder und dann tue ich das und dann sterbe ich wieder. Nein, sondern Heimat ist dann, wenn ich reise und wenn ich nach Südafrika komme und dort, ich habe mal den den Nelson, den, hilf mir auf, der große schwarze Mann
Nelson Mandela.
In Südafrika. Nelson Mandela habe ich interviewt und dann konnte ich nicht, weil ich nicht gleich, weil ich vor ihm stand und zum Heulen anfing, weil ich so ergriffen war von der Persönlichkeit dieses Menschen, dann ist dieser Mensch für mich, Gott sei Dank, dass er da nichts davon wusste, Heimat, weil ich denke, toll, dass es solche Männer, er war halt zufällig Mann, ich habe auch andere, in meinen Büchern kommen sehr viele Frauen vor, die ich bewundert habe, ja, weil ich so, erstens stärkte mein Gefühl für das Leben, für die Menschheit, für andere Menschen, dass ich sehe, dass es solche außergewöhnlichen Persönlichkeiten gibt. Also diese Dinge, Länder, Musik, Sprache, Tiere, dann habe ich in einem Zen-Kloster in Japan gelebt, 8 Monate, das würde ich heute nicht mehr, in Kyoto. Und Kyoto liegt in einem Tal. Und da ist es wahnsinnig heiß im Sommer, es gibt keinen Wind, weil das da drin liegt. Und dann ist auch Zen, also diese Fähigkeit, Zen ist so grob gesagt, sagen wir mal, die japanische Ausgabe vom Buddhismus. Ja? Der ist ohne Schnickschnack, da wird nicht viel Zeremonie, da wird nicht viel gesungen und ganz wenig und so, sondern es geht darum, dass du da sitzt und deinen Atem beobachtest. Der Atem, unser Atem ist ja das Aktuellste, was wir haben. Nichts ist gegenwärtiger als unser Atem. Und das ist wie beim Schreiben. Ganz komisch. Du sitzt da, du lernst nichts, du wirst nicht unterrichtet, du kannst keine Fingerfertigkeit nachher. Nichts. Und trotzdem, wenn du durchhältst, hilft es dir später, mit dem Leben fertig zu werden. Weil du klarer geworden bist, eindeutiger, du führst. Ich kenne unheimlich viele Frauen, die, also ich meine jetzt nicht intim, sondern ich meine durch das Reportersein, die mir von ihrem Leben erzählt und von ihren toxischen Beziehungen, die auf Männer kenne ich auch, die reingefahren sind, auf Frauen, die das nicht gerochen haben. Das ist nicht gut, was der Mensch ausstrahlt. Und das alles kommt durch Zen. Du spürst das viel eher. Du brauchst nicht erst eine geschlagen zu werden und zu merken, der Mann oder die Frau stimmt nicht. Und das ist alles. Und das ist, dann ist natürlich Zen für mich, seit ich dort war. Und ich habe Jahre vorher schon angefangen. Ich habe nicht angedockt. Ich habe es nicht verstanden. Ich kam nicht rein in Zen. Und erst durch das Kloster hatte es mich nicht mehr verlassen. Und das wäre dann natürlich diese Art zu leben, dieses Ding, dass du, ich bin kein Buddhist geworden. Ich bin viel zu schwach dazu. Aber ich habe 2 Dinge, die ich mag im Buddhismus. Ist erstens, du bist verantwortlich für das, was du tust und was du sagst. Und ein grundsätzliches Mitgefühl, nicht so ein selbstgerechtes, ja, selber schuld. Klar sind viele Leute auch schuld, dass sie abgekackt haben. Schon richtig, aber manchmal kommt jemand in Situationen, wo halt nicht ganz Herr oder Dame seiner Sinne ist und so weiter. Also Mitgefühl ein grundsätzliches und Selbstverantwortung zu übernehmen, das gefällt mir und das habe ich nicht immer. Ich habe nicht immer Mitgefühl, manchmal regen mich Leute wahnsinnig auf. Und ich bin mal, mir versuche ich auch Ausreden zu finden, um mich sozial besser und schöner hinzustellen, als ich bin und so. Aber es ruft mich immer wieder zurück. Also das zum Beispiel auch das ist Zen. Und Zen ist etwas ganz Virtuelles. Das kannst du dir nicht zeigen. Das erinnert mich an den wunderbaren Satz von Cocteau, dem französischen Schriftsteller, der sagte, es gibt keine Liebe, es gibt nur Beweise der Liebe. Und Charlie Brown hat gesagt, allein jemanden ein Schokoladeneis holen, ist ein Akt der Liebe. Und so ist es mit Zen. Es ist nicht darstellbar, es ist nur erfahrbar. Also das auch das gehört zu meinem Heimaten, wenn es das gibt, das Wort im Deutschen.
Das ist also super interessant, deine Sichtweise oder deine Gefühlsweise zum Thema Heimat zu hören. Weil also bei mir ist es ähnlich, nicht so ausgeprägt wie bei dir. Also ich habe zum Beispiel, jetzt kommt, dachte ich, keine richtige Heimat, weil auf Mallorca bin ich aufgewachsen, habe mich aber nie sehr heimatverbunden gefühlt. Ne? Dieses Gefühl, was viele ja haben oder was du ja auch vorhin angesprochen hast, hier bin ich geboren, hier werde ich alt, hier kriege ich 15 Kinder oder was du gesagt hast. Das ist ja bei mir auch nicht so. Ich bin ja auf Mallorca geboren und aufgewachsen, 14 Jahre lang. Dann habe ich irgendwo hier in Bayern, in Freilassing, gar nicht so weit von Altötting.
Kenn ich.
Ja,
klar.
Genau.
Salzburg,
da,
ja, klar.
Mhm. Ja, da einige Jahre gelebt. Dann war ich im Internat, also das haben wir auch gemeinsam. Mhm. Und dann bin ich in die große, weite Welt und habe dann Heimat gesucht. Und ich habe viele Heimaten gefunden. Also ich bin ja nicht an einem Ort heimatlich, sondern ich bin in Südafrika, in Kapstadt. Das ist ein bisschen Heimat. Das ist so ein großartiges Land und die Stadt ist einfach grandios. Ich bin in Australien beheimatet. Die Menschen dort, die faszinieren mich. Australien, Neuseeland, die Leute sind einfach so offen und so wahnsinnig freundlich. Und so picke ich mir überall so ein bisschen Heimat raus und das verbinde ich so und dann male ich mir meine Welt so, wie ich gerne sein möchte. Ich bin so ein bisschen australisch, ich bin so ein bisschen südafrikanisch, ich bin ein bisschen spanisch, ein bisschen deutsch, kann man einfach nicht verneinen. Und für mich ist Heimat einfach so ein Mix aus diesen ganzen verschiedenen Dingen. Und ich glaube, dass das bei dir auch so in die Richtung geht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, klar. Jeder. Ich glaube, jeder offene Mensch hat, wenn er dann noch, wie wir beide das Glück haben, dass er in einem sicheren Land aufwächst und genug Geld verdient, um dann in die Welt zu reisen. Ja, klar, natürlich.
Ja, absolut. Und wie bist du nach Paris gekommen? Was hat dich nach Paris gebracht oder hat sich da irgendwas angezogen?
Ich will nur mal sagen, zu dem Heimatbegriff, das letzte Kapitel im Buch heißt natürlich Menschen. Und natürlich sind Menschen, ganz egal, ob das jetzt intim ist oder nur, wenn man so sagen will, platonisch, Mann, Mann, Frau, Frau, egal, völlig egal, müssen Menschen Heimat sein. Dass ich denke, das sind Menschen, das ist mein Lichtkreis. Das sind diese Menschen, mit denen ich mit denen ich reden kann, mit denen, die mich irgendwie grundsätzlich akzeptieren, mit aller Möglichkeit wohlwollend Kritik zu üben, aber grundsätzlich da sind für mich und so. Ja, ein Kapitel heißt Freunde. Na, Freunde sind doch Winnetou und Old Shatterhand. Ich war ein großer Fan von Karl May. Klar, also das nur am Rande. Jetzt zu Paris. Also,
Also nochmal ganz kurz, bevor du zu Paris sprichst, also ja. Da stimme ich dir voll zu. Ja. Ne? Also zum Beispiel, Heimat ist immer da der Ort, wo meine Mutter gewesen ist. Die ist auch wieder umgezogen. Also meine Mutter ist Heimat. Und Freunde, ja. Wenn man halt so viel unterwegs ist, wie wir beide es auch sind, dann werden Freunde Heimat, egal wo sie sind.
Ja, und wie sie aussehen, oder drei Beine oder ein Bein oder grün, blau, gelb, völlig egal. Ja, natürlich. Also das gehört ja auch zur Weltoffenheit, dass du dich überhaupt nicht einlässt auf irgendwelche, das ist so, die Leute sind so und die sind so. Nein, du gehst überall. Wenn du, Liebe ist ja, oder warme Gefühle werden immer, also Liebe wird, zeigt sich jedem, der sich der Liebe und der Freundschaft würdig erweist, dann ist sie da, die Freundschaft. Du hast keine Freundschaft, wenn du nicht fähig bist, das zu tun. Und so weiter. Also jetzt zu Paris. Als 21 war dann damals im Mozarteum in Salzburg, die berühmte Mozart-Schule, Musikschule, und die hatte eine Abteilung, eben Schauspieler und Regisseur zu werden. Ich hatte damals den Wahnwitz, ich werde die deutsche Bühne erobern. Ich habe dann mit meinem Freund und seiner Frau sind wir nach dem ersten Jahr, oder irgendwann ein paar Tage verraten, sind wir, ich hatte damals einen kleinen Käfer, von Salzburg, das ist genau 1000 Kilometer, nach Paris gefahren. Ja? Und in Paris ist mir Folgendes passiert. Meine damalige Freundin, die als Au-pair dort gearbeitet hat, hat mich verlassen und hat mich mit Pierre betrogen. Ich musste nachts in ein Krankenhaus eingeliefert werden, weil ich schreiend vor Schmerzen mit einem Finger aufgewacht bin, der vollkommen plötzlich verdichtet, dick war. Und ich dachte, der sprengt sich jetzt, dieser Finger. Und ich hatte kein Wort Französisch konnte und den Finger, so ein Stinkefinger, dem Taxifahrer gezeigt hatte, Hospital. Dann kam ich da in so ein Ding und die haben mich dann, da haben mich dann notoperiert und dann bin ich aus Dankbarkeit dafür, ohne zu zahlen, abgehauen. Ich hatte kein Geld, wo soll ich das zahlen? Und das Dritte war, dass ich mich dauernd mit meinem Freund und seiner Frau zerstritten habe, weil die eine scheiß Ehe hatten und so. Also, die Frau ist mit davon, die Freundin, ich wurde operiert und ich habe mich furchtbar gestritten und ich habe mich als 22-jähriger Kerl unsterblich in diese Stadt verliebt. Und ich habe mir geschworen, dass ich dort wiederkommen möchte, dass ich dort leben möchte. Und dann hatte ich zwei Versuche gemacht. Und Paris hat mich nicht angenommen. Paris ist wie eine wunderschöne, unglaublich arrogante Frau. Die braucht dich nicht. Die hat schon Millionen Verehrer. Sprich, du musst ihre Spielregeln spielen. Du musst wissen, wie man mit dieser Stadt umgeht. Dann akzeptiert es dich. Und ich erinnere mich noch, wie ich in einem Café saß, das war mein dritter Versuch. Und dann sage ich, ein Café, und ich habe aufgeregt, ich hatte immer noch, ich hatte ein bisschen besser, konnte ich ein bisschen Französisch, ich in der Alliance Française und gelernt. Und dann sagte ich zu dem Garçon, dem Kellner, sage ich, ein Café au lait. Das sagen nur Ausländer. Ein Café au lait, weil der Franzose sagt, ein Café crème. Ein Café au lait, also ein Café mit Milch. Und ich habe dann auf ihn gesagt, Café au lit. Kaffee im Bett, und alle haben gelacht. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich akzeptiert. Und dann war ich da. Und dann habe ich ein irrsinnig Glück gehabt. Ich habe dann wieder über Umwege und Zwischenstationen eine ganz super süße Wohnung gefunden. Und in Paris will ich sterben. Also da bleibe ich.
Toll. Was war das für ein Gefühl? Also ich meine, wenn man dreimal versucht und zweimal kläglich, oder nicht kläglich, aber zweimal scheitert, und dann so dieses Gefühl zu haben, okay, jetzt funktioniert's, jetzt bin ich, glaube ich, da, das muss doch ein grandioses Gefühl sein.
Ja, und das Gefühl, das ein Teil meines Charakters ist, dass ich schon ein zäher Hund bin. Also wenn ich es dann unbedingt will, ich habe viele Dinge angefangen, ich schreibe auch in dem Musikkapitel, dass ich ja auch World Leading Guitarist werden wollte und dann eine Band gegründet hatte und von meiner eigenen Band hinausgeworfen wurde wegen Unbegabung und so. Also wenn ich merke, ich habe keine Begabung auf die Dauer irgendwann, dann höre ich das natürlich auf, das wäre völliger Irrsinn. Aber das Gefühl, du bist angekommen, du kannst jetzt anfangen, die Schöne dieser Stadt, wenn du dann auch ein bisschen besser sprichst, die Franzosen sind natürlich wahnsinnig arrogant, die nehmen dich gar nicht wahr, die wissen gar nicht, dass man außerhalb von Frankreich auch noch andere Sprachen gibt auf dieser Welt.
Ich war gestern in Toulon, also ich weiß, was du meinst.
Ja, also es ist irre. Und dann merken sie, dass du dich nicht jeden Tag in die Hakenkreuzfahne einwickelst, eingedenk der französisch-deutschen Geschichte, dass du ihr nicht und so, dass du dich ordentlich benimmst, niemanden auf der Straße ins Gesicht spuckst, dann sind sie wahnsinnig lieb und akzeptieren dich und du bist halt André. Und so ist es halt, ja. Ja, das ist schon toll. Das war schon ein schönes Gefühl, dass ich da nicht nachgegeben habe. Ja.
Ja. Sehr schön. Und jetzt lebst du schon seit Jahren in Paris und hast dir da ein schönes Leben aufgebaut und erfolgreich viele tolle Bücher herausgebracht, unter anderem dieses, über das wir gerade gesprochen haben. Andreas, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute hier im Off the Path Podcast und dass du, herzlichen Glückwunsch zu allem, was du geschafft hast. Das hört sich nach einem faszinierenden Leben mit vielen Höhen und Tiefen, eine richtige Achterbahnfahrt. Aber du bist da, wo du sein möchtest, und ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, also ich sehe das jetzt nicht so pompös. Ich hatte einfach auch Glück im Leben, weißt du? Ich hatte am Anfang als Kind, also ein bisschen anstrengend, aber ich hatte ein Glück. Auch das Talent, das ich jetzt da, also nehmen wir mal an, ich habe das zum Schreiben, das ist ja auch nicht erarbeitet. Das ist ja halt da. Da kann ich ja auch nichts dafür, weißt du? Also
ja, aber mit Glück, finde ich ja, kann man das auch so sehen mit Glück, aber vor allem gehört da erstmal Mut dazu, einfach einer Geo einfach so einen Text zu schicken, ohne irgendwie jemand was gemacht zu haben. Das sind Momente, das sind Dinge, die lernt man nicht, und das hat auch nichts mit Glück zu tun. Das hat was mit Mut zu tun. Und ja, natürlich hast du dann Glück gehabt, dass es genommen worden ist, dass ein paar andere Dinge funktioniert haben, aber vor allem ist das mutig.
Ja, okay, wenn du so siehst, aber ich denke ja auch, das ist eine endlose Diskussion, wir werden die sicher nicht führen, auch Mut ist ja ein Gen. Es gibt ja Menschen, ist es ja auch, das ist auch nicht erarbeitet, also, aber das ist gegangen. Wenigstens meine Philosophie hindert mich ja auch, arrogant zu werden, weil ich immer sage, nee, ich freue mich zwar, dass es so ist, aber stolz bin ich da jetzt nicht. Ich freue mich, es hätte anders sein können, ich hätte irgendwelche Sachen machen müssen in meinem Leben, die ich nicht machen wollte. Ich hatte Glück, also wie auch immer. Noch etwas, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Danke auch, dass du noch die Verbindung gerettet hast. Also die Jugend weiß es eben. Herrlich. Gut, also ich höre dann von dir bitte, wenn das Ding fertig ist, dann kommt es auf meine...
Ja, das war's auch schon wieder diese Woche. Vielen Dank an Andreas, dass er sich die Zeit genommen hat für mich und für euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden und Familie teilt, alle, die es hören wollen, und auch die, die es nicht hören wollen. Und eventuell kann der ein oder andere vielleicht sogar sich ein bisschen Zeit nehmen und eine Bewertung hinterlassen, da wo es möglich ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Nächste Woche wird auch sehr, sehr spannend. Ich versuche jetzt wirklich wieder regelmäßige Podcasts zu veröffentlichen. Nächste Woche ist Jill Eileen zu Gast, auch schon zum zweiten Mal. Und sie ist gerade mit ihrem Van auf Europareise mit ihrem Freund Jamie unterwegs. Und ja, wir sprechen über den Start, über den Umbau und was für Pläne sie so haben. Also bleibt gerne dabei, abonniert diesen Podcast, teilt ihn und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin.